Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Henning Hubert willkommen zu verpackten Friedensbotschaften im Theater in zwei Extremen. Mal in einer ausgesprochenen Teamproduktion in Köln, mal in einem Monolog in Hannover. Dazu Kunst ohne verhandelbaren Wert in Bottrop und zu baskischem Kino beim Filmfestival San Sebastian, kurz vor der Verleihung der Goldenen Muschel heute am späten Abend. Zuerst aber zu einer Legende des Fernsehens, zu Georg Stefan Troller. Er hat in seinem langen Leben etwa 2000 Interviews geführt, war Fernsehkorrespondent, hat mehr als 170 Filme gedreht bzw. Drehbücher geschrieben. Der junge Freud, der junge Hitler, die Fernsehreihe Personenbeschreibung. Jetzt geht es hier noch einmal um ihn. 1921 geboren, vor den Nazis aus Wien geflohen, mit der US-Armee zurück nach Europa gegangen, war er etwa als Dolmetscher bei der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau dabei. Nun ist die Reporter- und Dokumentarfilmlegende in Paris gestorben. Georg Stefan Troller wurde 103 Jahre alt. Beatrix Novi ist die Autorin unseres Nachrufs. Für sie war er Interviewkünstler aus einer inneren Notwendigkeit heraus.
Die Wirklichkeit gäbe es schon, die müsse man nicht mehr abbilden, sagte Georg Stefan Troller, wenn er über seine Fernseharbeit sprach, also das erklären wollte, was ihn berühmt gemacht hatte. Seine Reportagen und Interviews, für die er immer einen ausdrücklich subjektiven Zugang suchte und, weil er letzten Endes Literat war, auch immer fand, sollten eine Ahnung der unendlichen Vielfalt vermitteln, die hinter jeder Realität steht. Und wieder musste er die Fragen nach dem Geheimnis seiner legendär gewordenen Gespräche beantworten.
Wofür immer dieser andere Mensch steht, wofür er sich einsetzt, was seine Belange im Grunde sind, das müssen Sie nachempfinden und in sich als Interviewer herausholen können, erwecken können. Das ist keine Vorspiegelung oder nicht ganz, sondern Sie erwecken in sich das Interesse für dieses, wofür immer der andere Mensch steht.
Ja, genauso geht das. Aber damit allein wird noch keiner ein Troller. Nicht zu imitieren war sein lakonisch beiläufiger Sprechduktus, der so ungeschliffen wirkte, wie er raffiniert war. Unprätentiös, aber doch literarisch war seine Sprache selbst im Fernsehen, wo er sich kurz und deutlich fasste. Ein Profi eben. In den 60er Jahren, in denen Georg Stefan Troller mit seiner Sendung Pariser Journal Fernsehgeschichte schrieb und einer der bekanntesten Köpfe seines Metiers war, kam nie zur Sprache, dass er Jude war. Seine Zuschauer ahnten nicht, wie sehr diese Tatsache sein erstes Leben, das vor seiner Karriere, geprägt und fast zerstört hätte. Nicht einmal, dass er Wiener war, hörte man ihm an. Das Wienerische hatte er abgelegt in den Jahren der Emigration mit voller Absicht. In seiner Autobiografie, erschienen 1988, enthüllte er vehement die ganze furchtbare Last, die der anhaltende Wiener Antisemitismus des Fern des Jäckle auf die Seele eines 1921 geborenen Jungen gelegt hatte. Die Allgegenwart dieses Rassismus kommt in der Literatur der Zeit oft zum Vorschein, aber selten so klar wie in Trollers Erinnerungen, in der er nicht nur die Selbstverständlichkeit der Ausgrenzung beschreibt, das Nicht-Eingeladen-Sein, die unverfrorenen Beleidigungen, sondern vor allem das obsessive, ewige Bezugnehmen auf die Chimäre der Rasse. Was immer ein Jude war oder tat, es wurde seinem Jüdischsein zugerechnet. Damit aufzuwachsen war schlimm genug. Es gab noch Schlimmeres, beim Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland der Schule verwiesen zu werden, als einer der besten Schüler, als 17-Jähriger in Todesangst fliehen zu müssen, in Frankreich in endlosen Papierkriegen, um die lebensrettende Ausreise zu bangen, in New York, um Jobs zu kämpfen und sich dabei nirgendwo willkommen zu fühlen. Auf die Emigranten, die nicht Thomas Mann hießen, hatte keiner gewartet. Das jüdische Schicksal interessierte damals kaum jemanden. Das alles nahm Troller nach dem Krieg wieder mit nach Europa. In Paris fand er nach dem Studium zum Journalismus, hier begann er, für das deutsche Fernsehen zu arbeiten. Trollers Interviewkunst ließ keinen aus, berühmte und unbekannte, Menschenfreunde und Verbrecher, Schüchterne und Aufgeblasene. Berührend das Gespräch mit Graham Greene, der Troller gleich im ersten Satz erklärte, sein Leben lang unglücklich gewesen zu sein, weil er als Stotterer gehänselt worden war. Da saßen die beiden zusammen mit ihren Jugenderinnerungen des Ausgestoßenseins und Troller fragte Green das Naheliegende, ob nicht sein Unglück auch eine Quelle seines Erfolgs gewesen sei. Was konnte Green darauf anderes entgegnen als ja? Trollers eigene Antwort auf sein Leben war ähnlich und sie trug ihn bis ins hohe Alter.
Angst bleibt, nur ist sie halt im Moment nicht so akut wie früher. Was es ausgelöst hat, nun ja, ist klar. Nazizeit, Emigration, Lebensangst, das ewige Fliehen müssen und so weiter. Aufgelöst, wenn überhaupt, ja, die Möglichkeit, seine Ängste, Besessenheiten umzusetzen in Nacherlebbares, wie Rundfunkreportagen, Filme und so weiter. Es entschärft die Dinge, mit denen man sich nächtlich in seinen Albträumen abplagt.
Der Jahrhundertzeuge Georg Stefan Troller ist tot, der Nachruf von Beatrix Novi. Der Song Imagine von John Lennon und Yoko Ono gilt als die Friedenshymne schlechthin. Er besingt eine vereinte Welt, die keine Grenzen kennt. Da besteht auch Klischeeverdacht. In Köln hat Kai Voges den Eröffnungsabend seiner neuen Schauspielintendanz Imagine genannt. Es ist ein Theaterabend ohne gesprochenes Wort geworden. Dorothea Markus sagt über den Neustart in Köln, hier muss sich der Zuschauer tatsächlich einiges selbst vorstellen.
Ein ganzes Dorf ist da auf der Bühne aufgebaut mit Holzhäuschen, Straßenlaternen und einer Kirche, aus der es warm von innen leuchtet. Zwei riesige Bildschirme hängen darüber, um die verborgenen Ecken des pittoresken Städtchens zu filmen. Stoisch langsam gleitet eine Live-Kamera auf Schienen rundherum, verändert nie die Geschwindigkeit, öffnet immer wieder die gleichen Bühnenräume. Ein ewiger Kreislauf. Dreimal scheint hier ein neuer Tag zu beginnen, zu den hymnisch wehmütigen Klängen von The Cure's Song Alone. Einsamkeit, Entfremdung, eine unbestimmte Bedrohung sprechen auch aus den Szenenbildern, die von den amerikanischen Künstlern Edward Hopper oder Gregory Crutzen inspiriert scheinen. Es sind betörend schöne Wimmelbilder. Man kommt aus dem Staunen nicht heraus. Immer beginnt der Tag im gleichen düsteren Zimmer mit Mustertapete und Doppelbett. Eine Frau geht zur Arbeit. Ein Mann sitzt auf dem Bett mit irrem Blick, Messer und Schlachterschürze. Eine Frau befühlt ihre Brüste und weint. Zwei Männer haben gerade Sex gehabt, der eine bezahlt den anderen. Ein Mann wiegt ein Baby, ein anderer fällt auf dem Gehweg tot um. Eine genau getaktete Choreografie lässt immer neue Miniszenen entstehen, die sich nur im Kopf des Zuschauers zu einer Geschichte zusammensetzen. Oder eben nicht. Immer wieder finden sich Gruppen aber auch zusammen, treffen sich in der Kirche, singen ergriffen Leonard Cohens hymnischen Song Who by Fire.
Who by fire, who by water.
Wer schreibt welche Geschichte, ist von welchem Schicksal getroffen und wer entscheidet das? Alltag und Unheil, Banalität und Böses wechseln sich in den Bildern ab und erzählen zugleich immer von rastloser menschlicher Sinnsuche, Verzweiflung oder Glück. Am zweiten Tag entsteht der Tote wieder auf, wird als halbnackte Jesusfigur mit Blumenkranz in der Kirche gefeiert, Weihrauch wird geschwenkt. Bis das Ganze zur absurden, albernen Orgie wird. Zu Beats von Stromae tanzen sie dann eine übermütige, ekstatische Choreografie. Im Rausch wird alles eins, der Mensch will vergessen. Während auf den Bildschirmen Störungen erscheinen, KI-generierte Verfremdungen, Gruselbilder. Und dann kippt alles bei der dritten Tageswiederholung ins vollends Dystopische. Sieht die Frau im Büro aus wie eine Lageraufseherin, zückt ein Mann die Kreissäge, wird gefoltert, geblutet, zombiehaft zu grell zuckenden Lichtern und Klängen getanzt. Bis am Ende ein altes Disney-Schneewittchen Imagine anstimmt, jene zum Klischee geronnene Friedensutopie. Sie isst dazu einen Apfel, der vorher wie ein Leitmotiv durch die Szenen geisterte, als Apfelsaft oder Apfelmus erschien. Religiöses Symbol vom Nutzen und Schaden der Erkenntnis.
Imagine there's no heaven.
Der Mensch schwankt nun einmal in Dummheit und Destruktion der Apokalypse entgegen, scheint am Ende des opulenten Bildersturms von Kai Voges als Erkenntnis übrig zu bleiben. Ein großes Weltenwimmelbild liefert er da ab, einen Menschheitsentwurf, der von Rausch und Abgrund, von KI und Popkultur erzählt. Die Bilder setzt sich der Zuschauer selbst zur Geschichte zusammen, kann im Kopf sein eigenes Universum kreieren. Imagine eben. Vom Stil her erinnert das stark an Voges Borderline-Prozession, mit der er einst zum Berliner Theatertreffen eingeladen und in Theaterkreisen berühmt wurde. Nur ist der Kölner Abend ohne Text. Ein ästhetisch grandioses Unterfangen ist das. Beeindruckend auch, mit welcher Perfektion und präziser Schönheit das neue Ensemble agiert. Ganze 19 Schauspieler stellen sich hier in Großaufnahmen dem Kölner Publikum vor. Und doch wirkt der Abend am Ende irgendwie banal, fast musicalhaft in seinem ganzen Riesenaufwand. Letztlich ist das, was hier Welttheater genannt wird, doch nur eine weitere dystopische Bestandsaufnahme im daran nicht armen Kulturbetrieb. Doch Kai Voges hat sicher auch konstruktivere Kunsterzählungen auf Lager, unter anderem mit seinem spannenden neuen Schwerpunkt Theater und Journalismus. Und so will man ihm einfach viel Erfolg und Publikumszuspruch wünschen zum Auftakt der neuen Intendanz.
Imagine am Kölner Schauspiel. Dorothea Markus war in der Premiere. Nochmal Theater, es geht nach Hannover. Der dortige neue Schauspielintendant Vasco Böhnisch setzt gerne politische Statements. Jetzt mit Sibylle Berg. Sie ist zum einen Europaabgeordnete für Die Partei in Brüssel und Straßburg. Zum anderen ist sie als Dramatikerin seit längerem eine Art Chef-Cassandra des zeitgenössischen deutschen Theaters. Ihr Blick auf die Welt erscheint finster. Hoffnung machen ihre Theatertexte eher selten. Das ist auch beim Uraufführungsstück für Hannover so. Titel: Ein wenig Licht und diese Ruhe. Ein Monolog, besetzt mit einem Star, mit Katja Riemann. Michael Lages hat den Soloabend von Sibylle Berg gesehen.
So unsinnig und abstrus wie irgend möglich soll der Krieg aussehen, den Sibylle Berg für 90 Minuten anzettelt. Ausgebrochen ist er zwischen Luxemburg und Liechtenstein. Und natürlich weiß keiner warum. Vielleicht, weil die beiden Steueroasen einander beharrlich mit Sonderkonditionen für Superreiche und deren Unternehmen unterboten haben. Jedenfalls haben die Länder bekanntermaßen keine gemeinsame Grenze, liegen weit über 500 Kilometer voneinander entfernt. Um Ansprüche auf Gebiete kann es also nicht gehen, auch nicht um ethnische Minderheiten diesseits und jenseits von Grenzen. Sibylle Berg erfindet den Konflikt tatsächlich nur, um dessen offenkundigen Irrsinn zu nutzen und auf diese Weise munitioniert, all jene ins Visier zu nehmen, die seit einiger Zeit davon schwadronieren, dass Deutschland wieder kriegstüchtig werden müsse. Das ist der gedankliche Plot, und dem ließe sich durchaus folgen, wäre da nicht der Text, der ihn auf der Bühne beglaubigen soll.
Es ist dunkel. Wie immer. Angenehm. Der frühe Morgen ist mir der einzig sichere Raum. Allein.
Fünfmal hintereinander beschwört zu Beginn die zentrale Erzählerfigur einen guten Morgen. Ist es immer noch schön dunkel und auch der Lärm des Tages hat noch nicht begonnen. So sollte es bitte schön bleiben, aber nichts da. Die Welt erwacht und deliriert in immer neuen Zwangsvorstellungen von irgendeinem Krieg, und sei es eben zwischen Luxemburg und Liechtenstein. Text und Figur delirieren mit. Die Figur, die da erzählt, soll ein hochqualifizierter Ingenieur sein, erfahren in den technischen Voraussetzungen für das zeitgenössische und möglichst skrupellose Handwerk mörderischer Kriegsführung. Und auch darum gelangt dieses verzweifelt verstrickte Wesen sehr schnell und grundsätzlich an die Abgründe des eigenen Denkens. Auch das schöne, stille Versteck wird ihm nichts nützen. Kriege werden erst aus der Welt sein, wenn es die nicht mehr gibt und auch keine Menschheit mehr. Vielleicht war noch kein Text von Sibylle Berg so fundamental final wie dieser. Und dass er in Hannover gespielt wird, wo der aktuelle Verteidigungsminister Boris Pistorius seinen Parteiwahlkreis hat, mag das politische Statement noch verstärken. Aber wie sieht der Abend auf der Bühne aus? Wir sind ja im Theater und nicht auf der Antikriegsdemo. Katja Riemann bewältigt die 90 Solominuten tendenziell tadellos. Die Schauspielerin kehrt ja erst in jüngster Zeit regelmäßig zur Bühne zurück. Ihre Bühnenpräsenz trägt das eher dünne und ziemlich wiederholsame Textkonstrukt. Gut so. Aber wie so oft beim Monodramen schwächelt die Regie beträchtlich. Regisseurin Lena Brasch ist noch eine Prominente an diesem Abend. Sie entstammt der Familie um den Schriftsteller Thomas Brasch und ist Tochter von dessen Schwester Marion und dem Radio- und Theatermann Jürgen Kuttner. Sie wird als großes Talent gehandelt, zeigt aber davon in Hannover eher wenig. Auf der Bühne vom Studio Dietrich und Winter werden mal mehr, mal weniger hell leuchtende Quader hin und her geschoben und ein ziemlich kaputt wirkender Elektroschaltkasten hängt dahinter. Auf einem der Blöcke sitzt Musiker Pascal Ritter und schrammelt dazu auf mehreren Gitarren. Manchmal singt Frau Riemann auch.
Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, die Welt geht unter. Hurra, die Welt geht unter. Singen wir im Atomschutzbunker.
Viel Apokalypse ist hier beschworen, sonst nicht viel. Aber allemal genug für ganz viel Jubel in der Fangemeinde.
Bemerkt Michael Lages. Er hat am Schauspiel Hannover die Uraufführung von Ein wenig Licht und Diese Ruhe von Sibylle Berg gesehen. Gedanklich ins Ruhrgebiet nach Bottrop. Dort zeigt ab heute das Josef-Albers-Museum Quadrat Werke und Wirken des US-amerikanischen Landart-Künstlers Robert Smithson. Der hat bis zu seinem Tod im Jahr 1973 ortsspezifisch und gerne groß gearbeitet, etwa in Bergbaugebieten oder mit entwurzelten Bäumen. Seine Skulpturen und Installationen befassen sich typischerweise mit der Geologie eines Ortes und dem Zusammenspiel von Mensch, Natur, Industrie und Umwelt. Direkt für Bottrop gearbeitet hat Smithson nie. Allerdings haben ihn im Ruhrgebiet die Schlackeberge interessiert. Christiane Vielhaber jetzt live im Studio. Wieso ist denn dann die Schau Robert Smithson in Europa dann doch in Bottrop?
Weil Bottrop ein Museum hat, was nicht nur Josef Albers gewidmet ist und seinem Quadrat oder der Kunst mit dem Quadrat, sondern ursprünglich war das ein Heimatmuseum. Und dann hat man sich besonnen, ja, wir sind hier im Bergbau, also Kohle, das gehört auch damit rein und dann Urzeit und Frühzeit und das ist alles in diesem Haus untergebracht. Es ist eigentlich ganz niedlich alles untergebracht. Und dann kommt jetzt jemand ins Spiel, Markus Karstieß, ist ein Wuppertaler Künstler. Und der hat ein Smithson-Stipendium gehabt, denn während des Studiums in Düsseldorf bei dem Arte Povera Janis Cornelis, bei diesem Künstler, wurde ihm gezeigt ein Stück, wo man sieht die Natur in der Nähe von Rom, so eine Halde, und da ist Teer runtergegossen, Asphalt. Und dann hat er gedacht, das muss ich mir mal angucken, was gibt's da jetzt noch? Und dann ist er nach Rom gefahren, ist auf diesen Spuren rumgelaufen, hat gesucht. Und das, was er gefunden hat, dachte er, das müsste man jetzt eigentlich im Ruhrgebiet zeigen, wo er war.
Und dann mache ich ein Foto oder zeichne das ab oder was mache ich?
Ja, er hat Verschiedenes gemacht. Er hat Fotos gemacht, er hat Proben genommen, ob da überhaupt noch was von dem Zeug zu finden ist. Ich meine, das war Anfang der 70er Jahre, wie lange ist das her? Und sowas, das verschwindet ja auch. Und dann haben sie gedacht, das Museum wäre das Richtige und es ist auch das Richtige. Dann 1969, 1970 ist Smithson ins Ruhrgebiet gekommen, nach Düsseldorf. Da saß sein Galerist Konrad Fischer und dann haben die mitgenommen den heute berühmten und auch schon gestorbenen Bernd Becher. Bernd Becher, dieser Fotograf, der berühmte. Und dann sind sie dahin gefahren, wo das Zechensterben war. Und dann gibt es Fotos in dieser Ausstellung, hinreißend. Dann stapfen die durch den Schnee und suchen Schlacke, wo es noch Reste gibt. Und so einen großen Asphaltklumpen. Und sie sehen jetzt in diesem Raum, einer von 9 Räumen in diesem Museum, ist so ein Klumpen auf dem Boden. Und da würden sie erstmal denken, das ist ein riesen Kuhfladen. Aber wenn sie die Fotos dazu sehen und dann sehen sie Kisten mit dieser Schlacke. Und das hat er damals in der Galerie Konrad Fischer auch gezeigt, damit irgendwas zu zeigen war. Denn er war sicher, ich mache keine Kunst fürs Museum. Und das, was Sie vorhin gesagt haben, meine Kunst ist keine handelbare Ware. Die muss eigentlich vor Ort bleiben.
Ist das alles mit Patina oder wirkt das jetzt noch frisch?
Naja, Sie fragen das so, Patina. Es gibt davon eigentlich nichts mehr. Wir haben diese Fotos. Es gibt einen wunderbaren Film mit seiner Frau Nancy Holt, die 2014, er ist ja jung, mit 35 Jahren gestorben. Und das ist dann so wie James Dean für die Filmindustrie, ist er natürlich auch eine Legende für die Kunstwelt. Und er ist eben nicht nur ein Landart-Künstler oder ein Earthart-Künstler. Er ist auch ein konzeptueller Künstler. Aber bei allen Konzepten, die da sind, er hat sie umgesetzt. Und in Emmen ist zum Beispiel ein ganz großes Projekt, das ist bei Arnheim. Und dann hat er sich überlegt, was mache ich da? Das ist Holland. Holland hat viel Überschwemmungen gehabt und dann hat er eine Kiesgrube gefunden, hat die dann überfluten lassen und hat dann so eine Mole reingebaut, die die Form hat wie von so einem Krummstab. Oder Sie können auch sagen Yin und Yang und dann so einen großen Flintling da reingelegt. Und das wird heute wieder von den Menschen angenommen, einfach als Ort des Badens. Und die wissen eigentlich gar nicht, dass sie sich da auf Kunst rumtummeln.
Also Kunst da, wo die Gesellschaft ist?
Mitten in die Gesellschaft. Also hineingehen, was auch mit der Gesellschaft zu tun hat und was mit unserer Geschichte zu tun hat. Und eben nicht nur Vergangenheit. Er sucht sich Orte, die eine Vergangenheit haben, aber eben auch, dass es weitergeht, dass darauf Schichten aufgebaut werden und dass es alles nicht so dystopisch ist, wie man meint.
Christiane Vielhaber über die Robert-Smithson-Schau im Museum Quadrat in Bottrop. Das 73. internationale Filmfestival in San Sebastian endet. Hier soll es einmal nicht um den Palästinenserkonflikt gehen, der dort vor und auf der Bühne eine große Rolle gespielt hat. Am späten Abend werden die Preisträger bekannt gegeben, auch wer die goldene Muschel bekommt. 17 Filme standen im Wettbewerb. Der deutsche Regisseur Edward Berger hofft, aus Polen kam ein neuer Kafka-Film in den Wettbewerb. Aber Wolfgang Martin Habendorf beleuchtet nun hier einmal den Beitrag baskischer Regisseure und Regisseurinnen. Ihnen geht es um ihre Sprache, um Selbstbehauptung und Selbstbestimmung als ethnische und kulturelle Gemeinschaft. Seit Jahren ist der baskische Film ein Schwerpunkt des Festivals in San Sebastian.
August 1883. In der Altstadt von San Sebastian schießt die spanische Zivilgarde auf baskische Demonstranten. Der Film Onbuaren Itzala, im Schatten des Elefantenbaums, erzählt das Leben des bekannten baskischen Dichters Pello Mario Taño zwischen Emigration und politischem Kampf. Es ist das Regiedebüt des 73-jährigen Schauspielers Pache Bizquert. In über 40 Jahren hat er in mehr als 50, auch teilweise sehr politischen Filmen mitgespielt. Für ihn erlebt der baskische Film im Moment eine wahre Blüte.
Heute schicken wir Schauspieler und Techniker in andere Teile Spaniens und auch außerhalb Spaniens. Als wir vor 40 Jahren begannen, war das umgekehrt. Mittlerweile arbeiten unsere Leute bei den meisten spanischen Filmproduktionen mit. Hoffentlich bleibt das so.
Onbuaren Itzala ist einer von 11 Filmen der baskischen Filmreihe Cinemira in San Sebastian. Cinemira entstand vor 16 Jahren und der Terminus baskischer Film wurde von Anfang an weit gefasst. Filme, die im Baskenland entstanden oder von baskischen Filmschaffenden auf Baskisch oder auf Spanisch gedreht wurden. Die Geschichte des Baskenlandes, der Kampf um die kulturelle und nationale Identität, war dabei immer ein zentrales Thema, ebenso wie die jüngere Vergangenheit, also Ether-Terrorismus und Polizeigewalt. Elena Taberna ist eine Veteranin des politischen Films im Baskenland. Vor 25 Jahren kam ihr Spielfilmdebüt Joyes in die Kinos über die gleichnamige ETA-Terroristin, die nach ihrem Ausstieg aus der ETA ermordet wurde.
Als ich Joyes machte, fühlte ich mich sehr einsam. Politische Filme waren nicht gern gesehen. Man hatte Angst und spürte immer noch die Nachwirkungen der Diktatur. Heute ist das anders. Wir machen gute Filme und erzählen Geschichten, die man auf der ganzen Welt versteht, die aber unsere Kultur und unsere Sprache nicht verstecken.
Die Verbindung von politischem und privatem, von drängenden gesellschaftlichen Fragen und überraschenden Antworten ist die besondere Stärke des baskischen Regieduos José Mari Goenaga und Aitor Oregi. Ihr neuer Spielfilm Maspalomas läuft im offiziellen Wettbewerb und der Titel des Films bezieht sich auf den Strand von Gran Canaria, ein Mekka des schwulen Tourismus. Hier lebt Vicente. Er hat viele Jahre gebraucht, um sich als Homosexueller zu outen. Doch nach einem Schlaganfall findet sich der 73-Jährige in einem staatlichen Altersheim im kalten Baskenland seiner alten Heimat wieder. Dabei ist das Altenheim für die Regisseure auch eine Miniatur unserer modernen Gesellschaft. Ein Mikrokosmos mit scheinbar großen Reformen, Scheinfreiheiten und eisernen Strukturen, die immer gleich bleiben, sagt Regisseur Aitor Arregui.
Eine Gesellschaft, die natürlich Freiheiten hat, aber auch ganz klare Einschränkungen und eine Tendenz zur Gleichmacherei. Das macht es schwierig, die Hand zu heben und zu sagen, ich bin anders und will auch so sein. Und dass das respektiert wird.
Dabei ist Maspalomas in keiner Weise plakativ oder polemisch. Er erzählt seine Geschichte subtil, menschlich und entgegen den Stereotypen. Für Regisseur José María Goenaga ist es auch ein Plädoyer.
Es reicht nicht aus, wenn die Gesetze sagen, ja, es ist okay, ihr könnt heiraten. Die Gesellschaft insgesamt muss ein Gespür für Diskriminierung entwickeln, da immer noch Männer verprügelt werden, die Hand in Hand über die Straße gehen, Tendenz steigend. Es ist die Verantwortung aller, eine Gesellschaft zu formen, in der das nicht mehr vorkommt.
Ebenso natürlich, wie in den Straßen von San Sebastian oder Bilbao Spanisch und Baskisch gesprochen wird, entstehen auch die Filme auf Baskisch, Spanisch oder in beiden Sprachen. Der baskische Film spiegelt in vielerlei Hinsicht die politische Entspannung in der Region wider. Er ist auf jeden Fall von der politischen Peripherie längst im Zentrum der Filmindustrie in Spanien angekommen.
Zum Stand des baskischen Films war das Wolfgang Martin Harmdorf. Und jetzt Hanna Rau mit den Kulturmeldungen. Sie schaut zuerst auf die Demo gegen den Krieg in Gaza, die zur Stunde in Berlin stattfindet.
Nach Angaben der Polizei protestieren dort etwa 20.000 Menschen. In Sprechchören skandieren sie Free Free Palestine und auf Plakaten ist Gaza stoppt das Massaker zu lesen. Zu der Demonstration hat ein Bündnis von etwa 50 Gruppen aufgerufen, darunter auch der Violinist und Konzertmeister des West Eastern Divan Orchestra Michael Barenboim. Obwohl der internationale Gerichtshof bislang kein Urteil dazu gefällt hat, stehen die genozidalen Absichten Israels für den jüdischen Musiker außer Frage.
Die Absicht, die Palästinenser als nationale Gruppe, als solche ganz oder teilweise zu zerstören, ist auch für uns alle sichtbar. Und von genug Regierungsmitgliedern und hochrangigen Armeeleuten in Israel schon oft genug gesagt worden, was sie vorhaben.
So Michael Barenboim heute im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Auf die Frage, wie er reagieren würde, wenn bei der Kundgebung From the River to the Sea skandiert würde, sagte er:
Wenn jemand sagt, From the River to the Sea, Palestine will be free, dann habe ich damit natürlich überhaupt kein Problem. Da geht's ja nicht, es geht ja nicht um die Auslöschung eines Staates, es geht um die Befreiung einer Nation.
Das sieht die Bildungsstätte Anne Frank anders. In einer Broschüre über Mythen und Streitpunkte des Israel-Palästina-Konflikts ordnet sie die Parole ein.
Der Spruch zielt auf das Ende eines jüdischen Staates und spricht Israel das Existenzrecht ab.
Gemäß dieser Definition darf man das T-Shirt des Rappers Chef Kett auch als antisemitisch bezeichnen. Es zeigt einen Staat Palästina auf israelischem Staatsgebiet ohne Israel. Das T-Shirt und sein Träger haben gerade zu einem Schlagabtausch zwischen Talkmaster Jan Böhmermann und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer geführt. Böhmermann hat den Rapper zu einem Konzert im Rahmen seiner Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt eingeladen. Ausgerechnet am 7. Oktober kritisierte Weimer und dass er es als Aufsichtsrat des Hauses der Kulturen der Welt nicht akzeptieren werde, wenn das Kunstzentrum für antisemitische Aktionen missbraucht würde. Böhmermann konterte bei der Eröffnung seiner Ausstellung heute: Wenn hier das Existenzrecht Israels geleugnet wird oder der Holocaust, dann schnappe ich mir Wolfram Weimer, hake mich ein und boxe die von der Bühne. So Böhmermann wörtlich. Runter von der Bühne und wieder zurückgeboxt. So lässt sich die Geschichte von Talkmaster Jimmy Kimmel kurz zusammenfassen. Seine Late-Night-Show war auf Druck der US-Regierung vorübergehend abgesetzt worden, doch Fans und Unterstützer reagierten mit Protest, sie kündigten Abos und erhielten Rückendeckung von Hollywood-Größen wie Tom Hanks und Meryl Streep. Der Druck zeigte Wirkung, der zum Disney-Konzern gehörende Sender ABC nahm Kimmels Sendung wieder ins Programm. Jetzt ziehen auch zwei wichtige Partnerunternehmen nach. Die Medienkonzerne Sinclair und Nexstar haben angekündigt, die Show wieder auszustrahlen. Der frühere Chefdirigent der Big Band des Hessischen Rundfunks, Jim McNeely, ist tot. Er starb im Alter von 76 Jahren in New York. Der US-Amerikaner prägte das Ensemble über ein Jahrzehnt und wurde letztes Jahr zu dessen Ehrendirigent ernannt.
In den Infos am Abend mit Sören Brinkmann geht's gleich auch um Gaza-Demos, um Drohnen und den Atomstreit mit dem Iran. Hier bei Kultur heute bedankt sich fürs Zuhören. Henning Hubert.